Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Kondition. Die braucht man jetzt zum Thema Frauen, Männer und Gott. Das ist das Zweite, dass ich zum zweiten Mal darüber spreche. Nächste Woche werde ich das noch einmal tun. Ich habe in der letzten Woche gesprochen über die Gleichwertigkeit, die Gleichverantwortung auch in dieser Welt und auch darüber, dass man nicht gleichartig ist, sondern unterschiedlich. Ich habe etwas dazu gesagt, habe, da die Fußball-Weltmeisterschaft ja bis gestern Abend auf jeden Fall noch für uns Deutschen im Gange war, die fußballspielenden Frauen auch gelobt, dass sie fairer spielen und nicht so viel motzen und so weiter und so weiter. Es gibt aber einen kleinen Nachtrag, so habe ich in dieser Woche gelesen. Wenn Frauen faul spielen, entschuldigen sie sich so gut wie nie.
Auf dem Fußballfeld.
Da habe ich geschaut und da ist was dran. 1-0 jetzt mal für uns Männer. Allerdings, es gab noch einen kleinen Nachtrag. Und da stand, Männer entschuldigen sich zwar öfter, aber vielleicht auch nur aus Berechnung. Dass die Strafe nicht ganz so schlimm ausfällt, würde ich in der Tat so machen. Habe ich oft gedacht. Fehler. Also ich freue mich für die Japaner und diesem Land tut das, glaube ich, gut, dass sie heute auch uns mal geschlagen haben. Die Ehe scheint in der Krise zu sein. Und diesen Satz höre ich immer wieder einmal. Es gibt in meinem ganzen Umkreis keine einzige Ehe, von der ich sagen würde, sie ist gut. Auch Christen haben Probleme in ihren Beziehungen. Manche haben resigniert, manche haben aufgegeben oder sind kurz davor. Mich berührt das zutiefst. Zutiefst. Und ich leide sehr darunter. Zumal ich überzeugt bin, und das ist mein Denken, dafür stehe ich. Und ich hoffe, dass ihr, die ihr euch Christen nennt, alle mit mir dieser Überzeugung seid, Gott ist gut und Gott will immer gut. Er ist der Gott der Liebe und er ist der Stifter des Ehebundes. Das ist ganz entscheidend. Und er will und er kann bewirken, dass wir nach seinem Willen in erfüllten, liebevollen Beziehungen leben. Nun könnte ich heute Morgen viele Ratschläge geben, wie man neue Farbe ins Leben bekommt. Wie der graue Alltag weggenommen wird. Dazu habe ich mehrfach gepredigt. Gute Ratschläge geben, Eheabend machen und was ganz Überraschendes, was ganz Spontanes, ganz Verrücktes und so weiter und so weiter. Ich verzichte heute Morgen ganz bewusst darauf. Da gibt es gute Bücher, die können das besser ausdrücken, als ich das kann. Ich konzentriere mich heute Morgen auf das, was den Unterschied ausmacht. Was Christen haben, was andere nicht haben. Und was mit dem zu tun hat, dass Christen auch vor den Traualtar gehen und nicht nur auf dem Standesamt heiraten. Und deshalb das Thema göttliche Leitlinien für eine gelingende Ehe oder über das Miteinander und Füreinander in der christlichen Ehe. Leitlinien, das heißt nicht mehr, aber auch nicht weniger. Leitlinie ist nicht zu verwechseln mit einer frommen Tante Emma, die auf jeden Ratschlag irgendwie die passende Antwort gibt. So finden wir das in der Bibel nicht. Leitlinie umreißt etwas, lässt aber dann auch einen großen Spielraum zur Ausgestaltung für die unterschiedlichen Männer und Frauen und für die unterschiedlich gelebten Ehen. Aber Leitlinie, die ist da. Und ich gebe es zu, ich werde mich heute Morgen auf einen heißen Stuhl setzen, wenn ihr wisst, was das bedeutet. Ich setze mich auf einen heißen Stuhl, habe nochmal schnell bei der BFA angerufen, wie das mit der Rente ist, ob es schon reicht. Und wenn ich dies heute Morgen nicht überleben sollte, und es wurde gesagt, du musst sehen, dass du noch anderthalb Jahre machst. Also sei gnädig. Jetzt hören wir den Text. Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, Ordnet euch euren Männern untern, wie dem Herrn Christus. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie dahingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig und schön zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten und andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die zwei werden ein Fleisch, eine ganz neue Einheit sein. Das ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Was euch angeht, so liebe jeder von euch seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber ehre den Mann. Jetzt würde ich gerne durch die Reihen gehen und fragen, welche Empfindungen haben Sie bei diesem Text? Für die Frauen? Unterordnung, das ist ein Reizwort im Zeitalter der Emanzipation und Gleichberechtigkeit. Gleichberechtigung, das klingt doch irgendwie nach Duckmäusertum, nach Unterwürfigkeit, nach Mensch zweiter Klasse. Wo bleibt meine Würde? Dazu habe ich letzte Woche sehr viel gesagt. Und dennoch, da sagt eine junge Frau, immer wenn ich dieses Wort höre, dann gärt es in mir. Da bin ich Pulver fass. Das sind die Kritiker der Christen, die sagen, typisch dieser frauenfeindliche Paulus wieder. Was der da so alle zusammengesponnen hat, das geht auf keine Kuhhaut. Und überhaupt, wie kann man so eine religiöse Reliquie, wie kann man die noch wieder auferstehen lassen und in unsere heutige Zeit transportieren. Damals war der Mann, der Patriarch, die Frau, war die Geschlechtsgenossin. Heute hat doch die Frau eine ganz andere Position, eine ganz andere Rechtsstellung. Zum Glück, kann ich nur sagen. Zum Glück. Darum geht es heute Morgen nicht, dass hier ein patriarchalisches Herrschaftssystem als ein christliches qualifiziert oder sanktioniert wird und wieder zurückgeholt wird in unserer Zeit. Nein. Es geht vielmehr darum, natürliche und irdische Ordnung gemäß der göttlichen Weisheit zu leben. Der göttlichen Weisheit zu leben. Führungsverantwortung in diesem Text, die ist nicht kulturbezogen. Kann man nicht irgendwo sagen, das haben wir hinter uns. Das deshalb, weil dieser ganze Text auf den lebendigen Christus sich bezieht. Von dem Christus her lebt. Und Christus ist aktuell, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Ich weiß auch nicht genau, wie Männer diesen Text so empfinden. Schade, dass heute viele Männer auf der Bergtour sind. Eins darf ich sagen, nicht deshalb habe ich diesen Text für heute gewählt, dass viele Männer weg sind. Das kann ich ganz gewiss sagen, das ist es nicht. Und ich glaube auch, dass ihr Frauen, so schätze ich euch alle ein, wenn ihr denkt, das ist wichtig für ihn zu hören, ihr steckt ihm das schon. Ihr bringt ihm das schon irgendwie bei. Na, endlich wird mal gesagt, wer Herr im Hause ist und wer das Sagen hat. Und man fühlt sich bestärkt in der Pascha-Mentalität, in dieser Überlegenheit. Der Mann ist das Haupt und du musst dich mir unterordnen. Das steht schon so in der Bibel, sagt ein Mann, halb im Scherz und halb ernst zu seiner Frau. Und sie kontert, dann bin ich der Hals und wie der Hals will, so muss der Kopf folgen. Das war wirklich gekontert, genau so ist richtig. Mancher Mann hat mit diesem Wort seine Stellung missbraucht und ausgespielt. Und in mancher christlichen Ehe war das so. Ich könnte davon ein Lied singen und ich schäme mich zutiefst. Was im Namen des Christus unter der Berufung auf die Bibel gelebt worden ist und wo Frauen kaputt gegangen sind. Auf die Bibel und auf Christus kann sich keiner berufen und das wird jeder nach diesem Vortrag heute Morgen auch so sehen. Nun bin ich kein Neutrum, dafür stehe ich nicht, sondern ich bin Mann. Ich fühle mich bei einem Wort von C.S. Lewis sehr wohl und möchte das zu meinem machen. Es lautet: Es ist mir peinlich, dass ich als Mann das Vorrecht verteidigen muss, allerdings auch die Last, die nach christlicher Überzeugung meinem eigenen Geschlecht zufallen. Ich sehe mit Beschämung, wie unfähig die meisten von uns sind und zu allen Zeiten waren, den Platz auszufüllen, an den wir gestellt sind. Wir Männer sind oft sehr schlechte Priester. Das kommt daher, dass wir zu wenig männlich sind. Da hilft es auch nichts, noch diejenigen herbeizurufen, die überhaupt nicht männlich sind. Wenn ein Mann ein schlechter Ehemann ist, so können sie das nicht wettmachen, indem sie einfach die Rollen tauschen. Zitat Ende. Ich möchte gleich zu Anfang bekennen, vor diesem Wort des Apostels Paulus habe ich einen unwahrscheinlich großen Respekt. Zeitlebens, seitdem ich verheiratet bin, noch mehr. Zeitlebens. Das hat mich und damit auch meine Frau begleitet. Und das ist gut so. Dieses Wort hat mich immer wieder korrigiert. Und ich musste Veränderungen in meinem Leben vornehmen. Und es ist uns gut bekommen. Und so gehe ich an dieses Wort ran. Das Wichtige ist, dass man den Einstieg in diesen Text nicht verpasst, sonst wird alles falsch. Und der Einstieg lautet: Ordnet euch einander, einer dem anderen unter. Ganz wichtig, ordnet euch einander, einer dem anderen unter in der Ehrfurcht und Liebe zu Christus. Nicht die Ehefrau und der Ehemann ist der erste und letzte Bezugspunkt der Eheleute, sondern Christus. Christus ist das Dach. Christus ist der Herr. Beide erkennen in der Ehe Christus als das Oberhaupt an, als ihren Herrn an. Und er ist für beide die Autorität, nach dem sie sich ausrichten. Beide lieben und ehren Christus. Das allein schließt schon Machtgerangel und Lieblosigkeit als normal aus. Wer unter Christus steht, ich wage es zu sagen, wer unter Christus sich steht, mit Freuden steht und sich ihm unterordnet, der verliert seine Gefährlichkeit. Und der verliert auch seine Unberechenbarkeit. Der will auch nicht mehr herrschen. Denn er wird fortan von der Liebe bestimmt. Er will dienen und lieben oder er steht nicht unter Christus. Er will dienen und lieben oder er steht noch nicht ganz unter Christus. Das bedeutet, dass die Frau auch niemals Besitz des Mannes sein kann. Und umgedreht auch nicht. Ganz gewiss nicht. Beide gehören Christus. Das allein macht schon den qualitativen Unterschied zum Eheverständnis der Griechen, der Juden, der Römer, der Germanen bis zu den Eheverständnissen in unserer heutigen Zeit aus. Es wird auf Christus bezogen. Und rückt damit in ein ganz neues Licht. Das ist das Neue, was hier Paulus zu Gehör bringt. Beide sehen, akzeptieren und beginnen nun zu leben, dass der himmlische Vater gute Ordnungen für seine Kinder hat. Auch für das zwischenmenschliche Zusammenleben. Auch für das Zusammenleben in der Ehe von Mann und Frau. Dass er um die gute Zuordnung weiß, die Ehe gelingen lässt. Das ist ja, dieser Text ist ja der Auftakt der sogenannten Haustafel. Das heißt, es geht noch weiter. Da sind noch andere Bereiche angesprochen, die uns einfach den Weg weisen wollen. Seid einander untertan in der Ehrfurcht vor Christus. Dann wird deutlich, dass Gott uns von einem Machtgerangel in der Ehe freihalten oder befreien will. Und damit werden wir frei, wir selbst zu sein. Damit werden wir frei, uns einzufügen, frei, uns einzuordnen und unterzuordnen und dabei nicht das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein zu verlieren, sondern das Gegenteil geschieht dabei. Lasst mich mal etwas sagen zu diesem Reizwort Unterordnung, wie ich das verstehe. Unterordnung ist keine dumpfe Hörigkeit, sondern Einsicht in eine heilsame Ordnung. Unterordnung ist keine entehrende Unterwürfigkeit, sondern Annahme der von Gott gegebenen und vor Gott verantworteten Führung, Pflege und Liebe des Mannes. Und Unterordnung ist keine falsche Abhängigkeit, sondern eine rechte Zuordnung, damit partnerschaftliches Miteinander gelingt und jeder das von Gott Gewollte und in seine Persönlichkeit Hineingelegte lebt und erfährt. Das verstehe ich unter Unterordnung. Das verstehe ich. Ohne Ordnung läuft nichts.
Es wurde viel über die Schiedsrichterin da geschimpft, aber auch qualitätsmäßig war das unter aller Kanone. Die müssen nachbessern. Aber die fangen ja erst an.
Ohne Schiedsrichter geht nichts. Ohne Trainer geht nichts. Ohne Chef geht nichts. Wo auch immer. In allen Ordnungen ist das so.
Kann man sich dran reiben, von morgens bis abends. Das ist einfach so.
Damit das Modell, das ist einfach so entscheidend. Ohne Ordnung geht nichts. Christus, das ist interessant. Christus, der wesensgleich ist mit dem Vater, der ordnet sich ihm unter. Der ordnet sich ihm unter. Und er verschenkt sich liebend an Menschen, an uns, an diese Schöpfung. Christus, der wesensgleich ist, ordnet sich dem Vater unter. Und da wird das gleiche Wort wie hier gebraucht. Das hat seine Würde nicht geschmälert, ganz gewiss nicht. Das ist Unterordnung unter Gleichberechtigten. Und nun steht hier, wenn wir ins Detail gehen, ihr Männer, liebet eure Frauen. Liebet eure Frauen. Da steht überhaupt nichts vom Herrschen. Da steht überhaupt nichts von Ansprüchen geltend machen. Geschweige der Unterwürfigkeit. Das Gegenstück zur Unterordnung ist also nicht der Aufruf zur Herrschaft und die Muskeln spielen zu lassen, sondern das Gegenteil ist der Aufruf zur Liebe. Liebe ist die größte Unterordnung auf Erden. Und Liebe will nicht haben. Liebe will geben. Das hat Christus gelebt. Und hier wird gesagt, man höre, liebt so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Wie Christus seine Gemeinde liebt. Das ist eine enorm hohe Messlatte. Ich habe manchmal zu meiner Frau gesagt, du, von diesem Text her möchte ich tauschen gern mit dir. Da möchte ich tauschen. Wer das richtig versteht und richtig reingeht und nicht da so oberflächlich drüber weggeht.
Gibt es eine größere Wertschätzung für die Ehe, als dass sie mit Christus und seinem Verhalten zur Ehe verglichen wird?
Was macht denn diese Liebe des Christus so einzigartig und vorbildlich dann für uns Ehemänner? Vier Dinge seien kurz genannt. Das ist einmal die opferbereite Liebe. Christus opfert sich ja total bis zur Selbstaufgabe am Kreuz. Da lässt er sein Leben. Er setzt sie total ein. Zweitens, er liebt unverdient. Niemand muss eine Vorleistung bringen. Ich muss mir nichts verdienen, sondern er beschenkt, obwohl wir Menschen gar nicht nach ihm fragen. Drittens, es ist eine wohltuende Liebe. Christus macht seine Gemeinde schön. Und wenn wir sonntags im Gottesdienst sitzen, dann hat das auch unter anderem ein Ziel, dass Christus an jedem, inklusive des Pastors, weiter arbeiten will. Fehler wegnehmen will, korrigieren will, Fehlentwicklungen. Und schön und schöner machen will. Deshalb besuchen wir auch den Gottesdienst. Christus ist unablässig an der Arbeit. Und es ist eine fürsorgliche Liebe. Christus nährt seine Gemeinde und er pflegt sie. Und er lässt ihr alles zukommen. Für das, was sie im Alltag braucht. Bis hin zu den Geistesgaben und vielem anderen mehr. Ihr wisst, ich brauche das nur anzutippen. Das ist das Muster. Das ist das Vorbild des Christus für die Liebe des Mannes zu seiner Frau. Darf ich mal versuchen, das jetzt zu übertragen? Und dabei möchte ich nicht mich als nur ein Muster an Persönlichkeit, an Männlichkeit irgendwie zum Maßstab setzen. Was das heißt, einmal gewiss, Partnerschaft auf allen Gebieten vorausgesetzt. Ein Mann, der seine Frau von irgendwelchen Entscheidungen raushält, ist für meine Begriffe, entschuldigt, dass ich so platt sage, der ist dumm. Der ist dumm. Der irgendetwas an seiner Frau vorbeilaufen lässt und das nicht durch ihren Filter durchlaufen lässt. Das meine ich wirklich. Das bedeutet führend, liebend und schützend vorausgehen. Vorausgehen, sich in den Wind stellen, der Bequemlichkeit absagen. Dieses Wort hat mich oft korrigiert, wo ich auch gesagt habe, Mensch, ich habe so viel zu tun, komm, jetzt gucke ich mal bei den Kindern und bei diesen ganzen Sitzungen in der Schule und so weiter, da gucke ich jetzt mal nicht hin, das ist dein Bier so ungefähr. Dieses Wort hat mich immer wieder korrigiert, auch dahin zu schauen. Wer das an diesen Sitzungen dann teilnimmt, ist eine andere Frage. In liebevoller Hingabe auf das Wohl der Frau bedacht sein und sie wirklich glücklich machen zu wollen. Sehr aufmerksam an der Seite des Partners, der Frau zu leben, ihre Bedürfnisse sehen, Anteil nehmen an das, was in ihre Seele zutiefst bewegt, mir Zeit nehmen für sie, aus den Rippen schneiden, ich weiß, wovon ich rede, manchmal ist das erst ab 23 Uhr, Anteil zu nehmen an den Anliegen, an den Freuden, an den Sorgen und den Problemen, sie schützen und fernhalten, möglichst, von dem, was ihr schaden könnte. Eventuell sie auch in Schutz nehmen vor den Kindern, die sich manchmal vielleicht ungebührlich gegenüber der Mutter und der Ehefrau benehmen. Da hat ein Mann einzuschreiten, ganz klar. Das heißt aber auch, hier initiativ zu werden, Entscheidungen zu forcieren und dann irgendwann nach längerer Diskussion und miteinander überlegen, auch das letztinstanzliche Wort sprechen und es angehen. Das bedeutet für mich auch, der Frau Wertschätzung entgegenzubringen. Nicht geizen mit Komplimenten und Liebesbezeugungen. Ich gestehe, ich musste gestern mal, als bei der Predigt war, Computer ausschalten, runterfahren lassen, dann musste ich mal runtergehen zu meiner Frau, musste ihr sagen, du, ich möchte mal sagen, ich liebe dich. Unwahrscheinlich. Ich wusste ja, was ich heute Morgen brauche, ein positives Beispiel, ja, ist klar. Ist ja klar. Aber nein, es war mir echt so ein inneres Bedürfnis. Ach, Mann, wann hast du gesagt, das muss einfach mal raus. Ich bin einfach so glücklich geworden dabei. Nicht aufhören, um sie zu werben. Das tut mir immer weh, wenn ich hier und da mitkriege, ach, wissen Sie, früher, das war so romantisch und Dings und so weiter und so weiter. Ich rede nicht von den Schmetterlingen im Bauch. Ich rede darum, dass das irgendwie rübergebracht, jeder auf seine Weise, du bist mir unwahrscheinlich wertvoll. Und ich betrachte es als ein großartiges Geschenk, dass ich an deiner Seite leben darf. Das meine ich. Werbend. Das war kein Fehler, sondern das war recht. Nähren und pflegen mit allem, was die Frau innerlich und äußerlich braucht. Das bedeutet einmal, die geistlichen Bedürfnisse zu sehen. Ihr lieben Männer, wir sind Priester zu Hause im Haus, nach der Bibel. So ein Stück Pastor im Haus. Nimmst du deine Stellung wahr? Das heißt, auch die geistigen Bedürfnisse zu sehen, das heißt, diese Ansprache, dieser Austausch ist ja so wichtig. Und auch die seelischen Bedürfnisse, was ihrer Seele gut tut und was sie sonst verkümmern lässt. Und das alles, damit sie in eine ganz tiefe Geborgenheit hineinkommt und sie erfährt. Nicht nur am Muttertag große Geschenke machen und ausgehen da zum größten Hotel irgendwo hin, sondern lieber mal fragen, Schatz, bist du glücklich an meiner Seite? Fehlt dir noch etwas? Haben wir den Mut, das zu sagen, zu fragen? Fehlt dir noch etwas? Oder geben wir lieber 300 Euro aus und da könnte ich Beispiele von sagen. Was wünschst du dir mehr? Haupt sein? So wie sich Christus für seine Gemeinde einsetzt, sich liebend an sie verschenkt. Und da sind wir davon überzeugt, oder? So ich auch für meine Frau. Und Frauen, die sich so geliebt wissen, die werden innerlich schön. Und dieses Innerliche Das wird dann auch nach außen wachsen, in Liebe und Freude und Harmonie widerspiegeln. Ich las gestern den Satz: Eine vergrämte und verhärmte Frau ist eine Anklage gegen ihren Mann. Ist eine Anklage gegen ihren Mann. Liebet eure Frau. Kein Stress. Ich halte mal still. Soll ich mal antworten? Geht auch. Kann passieren. Liebet eure Frauen gleich wie Christus die Gemeinde liebt. Das ist eine Herausforderung für uns Männer. Und wer gedacht hatte, nichts leichter als ein Ehemann zu sein und so weiter, das mache ich mir links. Das muss allerdings von diesem Text her gesagt werden, es läuft eben nicht. Da ist Arbeit in der Liebe nötig, wie Paulus das an anderer Stelle ausdrückt. Joachim Kolovius schreibt in den Beiträgen für eine evangelische Eheseelsorge: Nicht der moderne Emanzipationsgedanke macht die Ehe kaputt. Ich habe letzte Woche dazu etwas gesagt, wie wichtig da manche Bereiche waren, dass dort wirklich gearbeitet wurde, dass man sich emanzipiert hat, auch als Frau, ganz gewiss. Aber nicht das macht die Ehe kaputt, sondern die jahrhundertelang vernachlässigte Führungspflicht des Mannes. Und dazu stehe ich. Dazu stehe ich. Und er schreibt, wenn es keine Erweckung, das heißt eine Neuorientierung unter den Männern gibt, dann wird die Emanzipation zunehmen. Nicht-eheliche Beziehungen werden zunehmen und die Verunsicherung in der Ehe zunehmen. Ihr Männer, liebet eure Frauen. Interessant ist, dass im Kolosserbrief, in dieser ähnlichen Stelle, noch ein Satz hinzugefügt wird. Da heißt es: Und werdet nicht zornig, werdet nicht bitter gegen eure Frau.
Da habe ich überlegt, warum. Den Satz hätten sie auch sparen können, oder?
Oder hat es vielleicht einen Grund? Ob das ein Hinweis darauf sein könnte, dass vielleicht fehlende, liebevolle Einsetzen für die Frau durch Härte und Lautstärke ersetzt wird? Ich las einen Satz von einer Frau: Männer neigen wohl dazu, sich zu Hause anders zu benehmen als außerhalb, nach dem Motto: draußen ein Lamm, drinnen ein Löwe. Ich weiß nicht, ob es stimmt, hat eine von mir sehr geschätzte, emanzipierte Frau gesagt. Vielleicht auch zu Hause den Ärger rauslassen und dann anderen ablassen, der irgendwo ganz anders seine Ursache hat, ist auch eine Möglichkeit. Auffallend in diesem Text, ist euch wahrscheinlich allen aufgefallen, bitte. Dreimal steht dort, ihr Männer, liebet eure Frauen. Dreimal. Ob Paulus hier bei uns Männern eine Schwäche und eine Gefahr gesehen hat, dass wir uns manchmal abrackern wie die Blöden. Wie die Blöden, so heißt es ja in diesem einen Song. Abrackern wie die Blöden mit dem Argument, das tue ich alles für dich und für euch. Und die Frau sagt: Du, so viel will ich gar nicht. Ich wäre mit weniger zufrieden. Aber anderes fehlt mir und darauf legst du keinen Wert. Liebe. Liebet eure Frauen. Und manche Frau klagt: Ich möchte das gerne leben, was Paulus schreibt. Aber er, der Mann, ist manchmal so weich und so kraftlos und nimmt das Heft nicht in die Hand. Und wenn ich nicht stehe und die Dinge forciere, dann geht alles in den Bach runter. Das ist eine Beschwerde, die ich sehr, sehr oft höre. Halten wir fest, wenn die Bibel von männlich und stark redet, dann meint sie immer Stärke in einer hingebungsvollen Liebe. In einer hingebungsvollen Liebe. Ihr lieben Mit-Ehemänner, ich gehöre mit euch in ein Boot. Dieses Wort, dieses Ziel Gottes muss ich kennen. Zweitens muss ich das anerkennen und danach streben. Das hat mir geholfen. Ich habe das nicht immer erreicht in allen Dingen und bin abgekommen vom Kurs. Aber ich habe immer dieses Ziel vor Augen gehabt. Und das hat mir den Weg gewiesen, in den ich unterwegs sein soll. Wir müssen wieder neu lernen, unsere von Gott her gegebene Autorität und Verantwortung in der Liebe zu übernehmen. Und dann werden wir überleben. Und dann werden wir erleben, wenn wir uns bewusst dafür entscheiden, dann erleben wir auch den Rückenwind Gottes. Den Rückenwind Gottes. Und dann wird er uns ermutigen durch alles Versagen hindurch. Und wir werden erleben, wir Männer kommen nicht zu kurz dabei. Wir kommen nicht zu kurz dabei. Wir halten reichlich zurück. Eine Frage muss man noch beantworten. Ist das nicht zu schwer? Schwer ist es nicht für den, der sich daran macht, das zu tun. Wer davor stehen bleibt und es immer nur anschaut, für den bleibt es schwer. Man muss es tun und dann wird es leicht. Und das Wort an die Ehefrauen. Ich weiß nicht, wie ihr das so bisher so alles aufgenommen habt. Dreimal heißt es hier, die Frau soll das Hauptsein des Mannes anerkennen und sich unterordnen. Ich frage einmal, ist das jetzt nach dem, was ich gesagt habe, noch eine Zumutung? Eine unzumutbare Zumutung? Wo die Liebe leitet, da leidet keine Frau. Wo die Liebe schützt, da ist kein Platz für Entehrendes. Und wo die Liebe umhegt, da kommt auch die Entfaltung der Frau niemals zu kurz, oder? Da führt Unterordnung zu einer tiefen Geborgenheit und zu einer neuen Freiheit, die eigene geschöpfliche Bestimmung zu leben. Wenn Paulus das dreimal betont, dann muss auch das seinen Grund haben. Könnte es sein, dass Paulus mit diesen Formulierungen auch die Schwachpunkte vom jeweiligen Geschlecht und die speziellen Gefährdungen von Frau und Mann im Blick hat? Bei uns Männern, pass auf, dass du über allem, was du tust und was gut und richtig ist, eins nicht vergisst: Liebe deine Frau. Und dass er den Frauen sagt, pass auf, dass du nicht, vielleicht auch sogar ohne, dass du es merkst, beginnst, über deinen Mann zu herrschen. Macht das Miteinander nicht zu einem Kampf und Machtgerangel, wer der Herr im Haus ist und die Hosen anhat, sondern setz deine herrlichen Veranlagungen, Begabungen, Eigenschaften und deine ganze Stärke, und du hast eine Stärke und du bist als Vertreterin des sogenannten schwachen Geschlechts an vielen Stellen stärker als der Mann. Das merkt man oft in den Krisen besonders. Besonders in den Krisen. Da bist du reifer, da bist du geschickter, da bist du mutiger, da bist du schneller, da bist du belastungs- und anpassungsfähiger. Pass auf, dass du das nicht gegen deinen Mann einsetzt, sondern bringe das Deinige in Demut hinzu. Sonst verlierst du dich selber als Frau. Das, was Gott in dich als Frau hineingelegt hat, was der Mann nicht hat, das geht dir verloren. Und du verlierst deine Berufung, Ergänzung und Hilfe zu sein. Und das ist nichts Minderwertiges. Dieses Wort wird von Gott zu uns gebraucht. Keine Minderwertigkeit. Und du verlierst vielleicht sonst ihn, deinen Mann. Stattdessen, so heißt es hier, ehre deinen Mann. Achte und respektiere ihn als Gottes Geschenk. Sieh ihn als dein Gegenüber, der dich braucht und dem du dienen kannst. Und erkenne an, dass er vor Gott Hauptverantwortung trägt. Scheinbar ist die Ehefrau gefährdet, auch an ihrem Mann immer wieder herumzukritisieren. Und das kann zu einer Lebenshaltung werden in der Ehe. Ihren Mann ein Stück weit in den Rücken zu fallen, ihn zu schwächen statt zu stärken, ihn immer wieder zu kritisieren, negativ statt aufbauend zu agieren und seine Schwächen immer wieder ans Licht zu ziehen. Liebe Frauen, ihr habt es auch in der Hand, euren Mann stark zu machen. Und ihr lieben Männer, wir Männer, wir haben es in der Hand, unsere Frauen schön zu machen. Schön zu machen, das sagt dieser Text. Die Frauen sollen ihre Männer ehren. Ich bin am Schluss, auch die Ehe von Christen ist keine Idealehe, ohne Probleme, Kämpfe. Der eine hat sie dort, der andere hat sie dort, da sitzen wir alle in einem Boot. Das liegt ganz einfach daran, dass auch die Ehe von Christen noch nicht im Himmel gelebt wird, sondern auf dieser Erde. Und dass wir alle unsere Wurmstiche haben. Auch gute Ehen sind noch nicht im Himmel. Ganz gewiss. Und wir werden auch trotz guten Willens aneinander schuldig. Das ist völlig unproblematisch. Völlig unproblematisch. Wir leben ja von der Vergebung, die Christus uns bedingungslos gewährt und die Frau dem Mann bedingungslos gewährt und der Mann der Frau bedingungslos gewährt. Wir haben doch in allem anderen den Christus. Darum geht es beim Traualtar. Wollen wir diesen Christus so? Darum geht's. Und deshalb ist Christus der Bezugspunkt, die Quelle, der Maßstab und die Hilfe für das neue Miteinander und neue Verhalten in der Ehe. Christus ist doch nicht ich und nicht du. Christus, aber Christus ist es auch. Und er soll es auch sein. Und wenn er die Mitte der Beziehung ist und bleibt, dann gelingt es miteinander und dann wird es schön. Ihr Lieben, damit bin ich am Ende. Aber ich möchte, dass wir heute Morgen auch, wenn wir das wollen, Entscheidungen treffen. Gottes Wort ist immer herausfordernd. Und ich möchte euch jetzt einfach ein Gebet vorstellen. Und ich ermutige euch, dass der eine oder die andere zum persönlichen Gebet macht. Ich gebe es euch mit nach Hause. Und dann könnt ihr euch zu Hause vor euren Christus hinsetzen oder hinknien. Allein oder als Ehepaar. Und könnt das Beten zu eurem eigenen Gebet machen. Ich stelle es euch vor. Lieber Herr und Gott, dieses Wort ist eine große Herausforderung. Aber ich will sie neu annehmen, weil du die Liebe bist und Gutes willst, auch für mich und uns. Herr, du möchtest, dass ich als Ehemann verantwortlich führe, hingebungsvoll liebe, mich aufopfernd investiere und so meine Frau liebe und schön mache, wie du deine Gemeinde liebst und schön machst. Herr, vergib mir mein Versagen, mein Verstecken und meine Bequemlichkeit. Herr, du möchtest, dass ich als Ehefrau neu meinen Mann als Geschenk von dir ansehe, für ihn danke, ihn in Gedanken, Worten und Gesten respektiere, ehre, gut über ihn rede und ihm so den Rücken stärke, damit er seine Aufgaben mit Freude wahrnimmt. Herr, vergib auch mir mein Versagen, wie ich oftmals nur fordere, kritisiere, negativ rede und darüber unzufrieden werde. Gemeinsam glauben wir, dass deine Weisungen für uns gut sind. So wollen wir neu miteinander anfangen, das zu leben, was du willst und was wir verstanden haben. Und deshalb bitten wir, lass die Kraft und Liebe deines Heiligen Geistes neu durch uns und unsere Ehe wehen, damit unser Miteinander erfüllt und zu einem liebevollen Füreinander wird. Und das alles zum Lobe deiner Herrlichkeit. Ich möchte euch dieses Gebet, wenn ihr wollt, mit nach Hause geben. Ihr könnt es dort hinten von dem Tisch nachher mitnehmen. Hier vorne liegen auch einige Exemplare. Und denkt darüber nach und betet. Nehmt das Gespräch darüber mit dem Herrn auf. Wir hören.